Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Wir haben in der Lesung das erste Kapitel vom Buch Ruth gehört. Und ich möchte uns jetzt das zweite Kapitel vorlesen. Es geht heute nicht direkt um das Buch Ruth. Wir werden einiges daraus uns sehen, einen besonderen Aspekt, der euch vielleicht so noch gar nicht ins Auge oder besonders ins Auge gefallen ist. Und ich lese jetzt das zweite Kapitel und vielleicht seid ihr dann angeregt, nach der Predigt hoffentlich zu Hause noch das dritte und das vierte Kapitel zu lesen. Also Ruth, Kapitel 2. Nun hatte Naomi einen Verwandten ihres Mannes, der war ein sehr angesehener Mann aus dem Geschlecht Elimelechs und sein Name war Boas. Ruth aber, die Moabiterin, sprach zu Naomi: Lass mich doch aufs Feld hinausgehen und Ehren auflesen bei dem, in dessen Augen ich Gnade finde. Da sprach sie zu ihr: Geh hin, meine Tochter. Und so ging sie hin und kam und las Ehren auf dem Feld hinter den Schnittern her. Es traf sich aber, dass jenes Stück Feld dem Boas gehörte, der aus dem Geschlecht Elimelechs war. Und siehe, Boas kam von Bethlehem her und sprach zu den Schnittern: Der Herr sei mit euch. Und sie antworteten ihm: Der Herr segne dich. Und Boas fragte seinen Knecht, der über die Schnitter bestellt war: Zu wem gehört diese junge Frau? Und der Knecht, der über die Schnitter bestellt war, antwortete und sprach: Das ist die moabitische junge Frau, die mit Naomi aus dem Geschlecht von Moab zurückgekommen ist. Und sie hat gesagt: Lass mich doch auflesen zwischen den Garben sammeln und hinter den Schnittern her. Und sie ging und kam und blieb vom Morgen an bis jetzt. Sie bleibt nicht lange zu Hause sitzen. Da sprach Boas zu Ruth: Hörst du, meine Tochter? Du sollst auf keinen anderen Acker gehen, um aufzulesen. Und begib dich auch nicht weg von hier, sondern halte dich da zu meinen Mägden. Dein Auge sei auf das Feld gerichtet, wo sie schneiden, und geh hinter ihnen her. Habe ich nicht den Knechten geboten, dass dich niemand antasten soll? Und wenn du Durst hast, so geh hin zu den Gefäßen und trinke von dem, was die Knechte schöpfen. Da fiel sie auf ihr Angesicht und neigte sich zur Erde und sprach: Warum habe ich vor deinen Augen Gnade gefunden, dass du dich um mich kümmerst, da ich doch eine Fremde bin? Da antwortete Boas und sprach zu ihr: Es ist mir erzählt worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast, nach dem Tod deines Mannes, wie du deinen Vater und deine Mutter und dein Heimatland verlassen hast und zu deinem Volk gezogen bist, das du zuvor nicht, zu einem Volk gezogen bist, das du zuvor nicht kanntest. Der Herr vergelte dir deine Tat, und dir werde voller Lohn zuteil von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Zuflucht zu suchen unter seinen Flügeln. Und sie sprach: Mein Herr, lass mich Gnade finden vor deinen Augen, denn du hast mich getröstet und deiner Magd freundlich zugesprochen, obwohl ich doch nicht einmal wie eine deiner Mägde bin. Und zur Essenszeit sprach Boas zu ihr: Komm her und iss von dem Brot und tunke deinen Bissen in den Essig. Und sie setzte sich neben die Schnitter. Er aber gab ihr geröstetes Korn, und sie aß und wurde satt und ließ übrig. Und als sie wieder aufstand, um Ehren aufzulesen, gebot Boas seinen Knechten und sprach: Lasst sie auch zwischen den Graben auflesen und tut ihr nichts zuleide. Und ihr sollt auch aus den Ehrenbündeln etwas für sie herausziehen und es liegen lassen, damit sie es auflesen kann. Und ihr sollt sie deswegen nicht schelten. So las sie auf dem Feld bis zum Abend. Und als sie ausgeklopft hatte, was sie aufgelesen hatte, war es etwa ein Effa Gerste. Und sie hob es auf und trug es in die Stadt, und ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgelesen hatte. Dazu zog sie heraus, was sie übrig gelassen hatte, nachdem sie satt geworden war, und gab es ihr. Und die Schwiegermutter sprach zu ihr: Wo hast du heute aufgelesen und wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei, der sich um dich gekümmert hat. Da sagte sie ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte, und sprach: Der Mann, bei dem ich heute gearbeitet habe, heißt Boas. Da sprach Naomi zu ihrer Schwiegertochter: Gesegnet sei er von dem Herrn, der seine Gnade den Lebendigen und den Toten nicht entzogen hat. Und Naomi sagte ihr: Der Mann ist mit uns nahe verwandt. Er gehört zu unseren Lösern. Und Ruth, die Moabiterin, sprach: Er sagte auch das zu mir: Du sollst dich zu meinen Knechten halten, bis sie mit meiner ganzen Ernte fertig sind. Und Naomi sprach zu ihrer Schwiegertochter Ruth: Es ist gut, meine Tochter, wenn du mit seinen Mägden ausgehst und man dich nicht auf einem anderen Acker belästigt. So hielt sie sich bei der Ehrenlese zu den Mägden des Boas, bis die Gersten- und Weizenernte vollendet war und sie wohnte bei ihrer Schwiegermutter. In den letzten Wochen ging es hier bei uns ja um ein wunderschönes Thema, aber eben auch sehr herausfordernd, das Thema Liebe. Und letzten Sonntag kam nochmal dieses eindrückliche Gleichnis vom barmherzigen Samariter, was wahrscheinlich so uns allen nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet hat, wie weit das reicht, wie tief das geht. Und heute wollen wir nochmal ein Stück konkreter werden. Es geht um das Thema: Liebe deine Schwiegermutter und deinen Schwiegerpapa und deinen Schwiegersohn und deine Schwiegertochter. Also das Thema lautet: Liebe deinen Nächsten und deine Schwiegerfamilie. So, jetzt sitzen manche hier, die sagen sich: Na gut, das geht mich noch nicht an, da kann ich jetzt abschalten. Lasst euch gesagt sein, ihr jungen Leute da hinten, es ist gut, wenn ihr euch schon jetzt, bevor ihr verlobt und verheiratet seid, mit diesem Thema beschäftigt und hört, was das Wort Gottes dazu zu sagen hat. Was sagt das Wort Gottes? In den 10 Geboten finden wir dieses 5. Gebot. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, wie es dir der Herr, dein Gott, geboten hat, damit du lange lebst und es dir gut geht in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Und dieses Gebot ist nicht nur eins von vielen, sondern es ist an einer zentralen Stelle, es ist ein ganz besonderes Gebot. Es ist das erste Gebot mit einer Verheißung, aber es ist auch dieses Gebot vom Übergang. Vorher gab es nur diese Gebote, wo es um die Beziehung zwischen Mensch und Gott ging, und nachher geht es um die zwischenmenschlichen Beziehungen. Und dort am Übergang finden wir dieses Gebot über die Familie, über die Eltern. Das heißt, an erster oder vielleicht auch an wichtigster Stelle dieser horizontalen Beziehungen steht die Beziehung zwischen Kindern und Eltern, oder sagen wir mal die familiären Beziehungen. Und wenn das so heißt, ja, seid euren Eltern gehorsam oder ehrt eure Eltern, dann bedeutet das nicht nur, dann sind dann die Kinder gemeinsam einmal, die noch zu Hause wohnen, so Menschen unter 18, sondern wir sollen die Eltern ehren ein Leben lang. Wie sieht das konkret aus? Vielleicht nicht unbedingt mit absolutem Gehorsam. Ja, gerade wenn dann die Kinder erwachsen werden, stehen sie Stück für Stück ja in eigener Verantwortung vor Gott. Sie nabeln sich von den Eltern ab, zu Recht. Und spätestens, wenn sie selber heiraten und eine Familie gründen, werden sie sozusagen die Eltern verlassen, wie Gott es ja in seinem Wort sagt. Ich gehe darauf in einem weiteren Predigt zu diesem Thema dann noch ein, wie wichtig das ist. Dann stehen sie nicht mehr in der Verantwortung direkt vor ihren Eltern, in dieser Gehorsamsverantwortung. Aber den Rat der Eltern sollte man weiterhin suchen und ihn ernst nehmen, respektieren, gewissenhaft an Gottes Wort prüfen. Wir lesen in Sprüche 23: Höre auf deinen Vater, der dich gezeugt hat, und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden ist. Also auch noch, wenn sie älter geworden, wenn du nicht mehr zu Hause lebst, ehre deine Eltern, achte auf ihren Rat. Und vor allem geht es natürlich darum, dieses Elternehren, dass man sich um seine Eltern kümmert und sie versorgt, wenn sie selber es nicht mehr können, wenn sie alt werden. Paulus schreibt an 1. Timotheus, an Timotheus in 1. Timotheus 5, Vers 4. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, also ihr Mann ist gestorben, er kann sich jetzt nicht mehr um sie kümmern, aber wenn sie noch Kinder oder Enkel hat, so sollen diese zuerst lernen, am eigenen Haus gottesfürchtig zu handeln und den Eltern Empfangenes zu vergelten, denn das ist gut und wohlgefällig vor Gott. Und hier geht es dann wiederum nicht nur um materielle Versorgung, sondern dass man die Eltern eben ehrt, ja, sie ernst nimmt. Passiert dann manchmal so, dass dann anfangen die Kinder, ihre älter werdenden Eltern, je älter wie sie werden, dann wieder wie Kinder behandeln. Das soll man nicht machen. Man soll sie respektvoll behandeln, Geduld mit ihnen haben. Kinder haben keinen Erziehungsauftrag an ihren Eltern, ja, umgedreht. Und wichtig ist, dass man ihnen Gemeinschaft schenkt. Also sie sind dann eben oft alleine, einsam. Wie viel Zeit opfern wir für unsere älter werdenden Eltern? Und dass man darauf achtet, dass sie geistlich versorgt sind. Wenn sie nicht mehr selber so zum Gottesdienst kommen können, wie sie wollen, wie sie sich wünschen, dass man wirklich auch das geistliche Wohl der Eltern achtet. Paulus schreibt das an die Kinder im Epheser 6, Vers 1. Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Also wir sollen nicht als Maßstab für die Liebe zu unseren Eltern machen, wie haben sie uns behandelt? Wie ist unsere Beziehung? Wie weit wohnen wir auseinander? Was habe ich für Möglichkeiten? Ja, nein, manche haben ja auch wirklich schlechte Erfahrungen mit ihren Eltern gemacht. Es gibt auch kaum Eltern, die keine Fehler gemacht haben. Vielleicht, manche sind vielleicht von ihren Eltern völlig getrennt und hassen ihre Eltern, ja, aufgrund dessen, was die Eltern ihnen angetan haben. Das gibt's alles, ja, und trotzdem, was soll der Maßstab sein zu unserer Liebe, für unsere Liebe zu unseren Eltern? Wir sollen ihnen gehorsam sein in dem Herrn. Wir sollen für sie da sein und für sie lieben, wie wir Christus lieben. Ja. Das ist der Maßstab. Also selbst in gesunden Familien, wo wir sagen können, dass da die mögen sich, die halten zusammen, fällt das auf Dauer und in allen Fällen, also in vielen Situationen schwer. Schwer genug, von Herzen gehorsam zu sein, aber auch dann mit den älter werdenden Eltern geduldig zu sein, Zeit für sie zu haben und so weiter. Aber was ist, wenn dann noch Schwiegereltern dazukommen? Man ist mit ihnen ja nicht blutsverwandt, aber sie stehen durch die Ehe in ihrer Stellung gleichwertig neben den leiblichen Verwandten. Es gibt zwar einen Bruch in der Beziehung zu den Eltern, wenn man heiratet, das ist dieses Verlassen, das ist auch ganz wichtig. Wie gesagt, ich komme in der nächsten Predigt dann noch dazu. Also man verlässt die Familie, die Eltern verlieren in gewisser Weise ein Kind, aber gleichzeitig bekommen sie ja ein weiteres dazu. Und die Kinder, die bekommen jetzt ein weiteres Elternpaar dazu. Die haben jetzt zwei Mamas und zwei Papas. Eigentlich wunderbar, oder? Ist doch gut. Aber Forschungen haben ergeben, dass die Beziehung zur Schwiegerfamilie mit die komplizierteste Beziehung ist. Etwa 3/4 aller verheirateten Paare haben damit Probleme. Vielleicht sitzt ihr jetzt hier und sagt, naja, ab und zu gibt es mal ein bisschen eine Spannung, aber wir haben keine Probleme. Ja, lobt Gott, gesegnet seid ihr. Aber es ist wirklich so, ich kann auch aus meiner seelsorgerlichen Erfahrung, Ehegesprächen und so weiter, das nur bestätigen. Das ist immer wieder ein Brennpunkt. Es geht so weit, dass diese Konflikte zu der Schwiegerfamilie bei den Frauen zu den 10 häufigsten Ursachen für Depressionen gehören. Durch nicht erfüllte oder unerfüllbare Erwartungen, die man dann vielleicht an diese Schwiegertochter oder Schwiegereltern oder wie auch immer hat, durch ständige Kritik, durch Ängste und was da alles dazukommen kann, kommt es zu Spannungen, Konflikten, an handfesten Auseinandersetzungen. Und dieses Gebot, liebe deinen Nächsten, ja, ach herrlich, ja, kriegt dann sozusagen eine Ausnahme oder eine vielleicht sogar weitere Ausnahme. Liebe deinen Nächsten eben außer deine Schwiegereltern. Ja? Wir haben das ja gesehen beim Gleichnis vom Samariter. Wer ist denn dein Nächster? Ja, der Gott in dein Leben führt. Und wir machen Ausnahmen, Ausgrenzung. Mein erster Punkt lautet deshalb heute Morgen: mangelnde Liebe, Probleme mit der Schwiegerfamilie. Und diese Hauptprobleme, so die Klassiker, sind folgende. Kalte Schulter, kann man den ersten nennen, kalte Schulter, also man meidet einfach jeden engeren Kontakt. Man spricht nach Möglichkeit nur mit dem eigenen leiblichen Kind. Man bedenkt nur das eigene Kind, beziehungsweise bezüglich des Geburtstags und so weiter. Warum ist das so? Weil man das Schwiegerkind nicht akzeptiert. Vielleicht akzeptiert man es so, ja, er hat sie jetzt geheiratet oder sie hat ihn jetzt geheiratet oder so, aber man nimmt sie eben nicht an. Das sieht dann zum Beispiel so aus, man ruft an, es ist nicht das leibliche Kind am Apparat und man sofort, das erste Jahr kann ich bitte mit Alfons reden. Man geht gar nicht ins Gespräch mit dem Schwiegerkind. Also die Beziehung zum leiblichen Kind hat eine viel höhere Priorität. Das ist nicht gut, ja, das ist kalte Schulter. Ein weiterer Klassiker ist das Geschenk. Also ich rede von einem großzügigen Geschenk, ja, vielleicht auch in der Not oder vielleicht in der Situation, das junge Paar bekommt Kinder und jetzt können sie sich finanziell nicht leisten, das Haus zu bauen oder so und die Eltern kommen und sagen, ja komm, wir helfen euch. Wir helfen euch, wir springen ein, aber, sagen sie vielleicht nicht laut, aber machen es dann trotzdem. Wir entscheiden dann aber auch über alle weiteren Anschaffungen und Errungenschaften mit. Ja? Wir haben ja auch das Haus mit bezahlt. Ne? Müssen es doch dann, wir wissen ja auch, wie es gut wäre. Ja? Es gibt Paare, die zum Beispiel ihr Haus wieder verkauft haben, um sich von ihren Eltern freizukaufen. Also, das Geschenk. Dann ein weiterer Klassiker ist die Kritik. Das ist sehr, sehr wichtig. Es fällt ein sehr schwieriges und sehr verletzendes Schaden anrichtendes Feld, Kritik. Ja, weil das Schwiegerkind nicht so ist wie erwartet, hat man nur noch Kritik für es übrig. Kann man natürlich sagen, ich meine es doch noch gut mit dir. Aber, oder die Eltern, Kritik zur Schwiegerfamilie insgesamt. Ja? Und ein vierter Klassiker ist das Eindringen in die Privatsphäre. Man mischt sich ein. Ja? Das machen natürlich eher die Eltern dann bei den Kindern. Aber was es auch immer jetzt für Gründe sind und was da auch mal passiert, dahinter steckt mangelnde Liebe. Und hinter der mangelnden Liebe steckt wiederum oftmals Angst. Man hat Befürchtungen um sein Kind, um die Familie oder dass die eigenen Wünsche nicht erfüllt werden. Kann auch ein Problem sein, das eigene Selbstwertgefühl. Oder dass Kinder ihre Eltern nicht richtig verlassen haben, dass es da nicht richtig zu diesem erstmal Bruch gekommen ist und darum sie auch nicht wirklich ihrem Ehepartner richtig anhängen können. Wie gesagt, ich gehe darauf dann noch näher ein in einer weiteren Predigt. Aber hinter all diesen Problemen mangelnde Liebe, das ist das Grundproblem, mangelnde Liebe. Und die Reaktion auf solche Probleme, wie sieht die dann meistens aus? Angst und Flucht vor den Schwiegerverwandten. Ja, also man hat einfach keinen Bock, die zu sehen. Man versucht, den Kontakt zu vermeiden oder eben nur kurz, vor allem nicht länger. Besuch du die mal alleine, ja, nimm die Kinder mit oder so, ich habe gerade was zu tun. Also man will einfach nicht, man sucht nicht den Kontakt, im Gegenteil. Das sehen wir auch bei David. David hatte ja viele Feinde. Im Psalm 55 hat er wieder so ein Klagegebet aufgrund seiner Feinde, aber das Besondere an diesem Psalm war, dass es nicht einer seiner Feinde war, damit hat er gerechnet, die ihm Böses getan haben, sondern einer seiner Freunde. Der Angriff, der Verrat kam sozusagen von der Seite, von der er es nicht erwartet hat. Was wollte er dann? Er war völlig fertig, Angst und Grauen überfielen ihn, lesen wir im Psalm 55. Er wollte dann einfach nur noch dem Problem aus dem Weg gehen. Er sagt, oh, hätte ich Flügel wie eine Taube und könnte mich einfach wegfliegen und an einen einsamen Ort niederlassen. Einfach nur flüchten. Das kennt ihr vielleicht. Ja? Wenn die Probleme zu viel werden, was wollen wir dann? Abhauen. Ja? Einfach weg sein. Kritik an angeheiratete Verwandte. Oder die angeheiratete Verwandte an uns üben, die empfinden wir meistens so verletzend, weil wir nicht damit rechnen, dass es von dieser Seite kommt. Sie sind ein Teil der Familie und wir gehen normalerweise davon aus, dass sie zu uns stehen, uns beistehen, uns nicht irgendwie heruntermachen. Und wenn dann von dieser Seite Kritik kommt, Kritik, die natürlich einfach sagt, du bist nicht gut genug, du bist nicht so, wie ich es erwarte, du bist nicht würdig genug, du bist nicht gut genug für mein Kind und so weiter, das steckt ja dahinter. Das kann sehr, sehr verletzend sein und zerstörend für die Beziehung. Und aus dieser Angst und Flucht, aus dieser Reaktion folgt dann eben eine weitere, oder es können zwei weitere folgen. Die eine ist Verbitterung und letztendlich Hass. Hass klingt krass, ich weiß, aber eben keine Liebe. Ja, keine Liebe. Oder man hat noch eine andere Möglichkeit. Man vertraut Gott. Man vertraut sich Gott an, man vertraut auf Gott. So wie David das ja auch gemacht hat. Ja, wir sollen unser Problem, das Unrecht, was auch wir empfangen haben, sollen wir Gott anbefehlen und gleichzeitig können dann sagen, Gott, du kümmerst dich darum und gleichzeitig sollen wir Gott bitten, dass er uns Fähigkeit gibt, unsere Feinde, ja auch unsere Schwiegerfamilie zu lieben, wenn es hart auf hart kommt. So wie Christus uns geliebt hat. David macht das in Psalm 55 so. Ich aber rufe zu Gott und der Herr wird mir helfen. Abends, morgens und mittags will ich beten und ringen, so wird er meine Stimme hören. Wirf dein Anliegen auf den Herrn und er wird für dich sorgen. Er wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Also, wenn ihr Probleme habt in euren Familien, vielleicht auch einfach mit engeren Freunden, wo ihr denkt, von der Seite hätte ich es echt nicht erwartet, vertraut auf den Herrn, dass er eure Not sieht und euch hilft. Und bittet ihn darum, dass er euch zu wahrer Nächstenliebe befähigt. Eine Liebe, die, so wie Paulus das schreibt, alles erträgt, alles glaubt, alles hofft, alles erduldet. Und das heißt natürlich, die eben da ist und liebt, gerade in schwierigen Situationen. Wenn du geliebt wirst, wenn alles gut läuft, ja, dann kannst du locker sagen, liebe deinen Nächsten. Ja. Aber in diesen Situationen, wo wir gefordert werden, dass Gott uns dann diese Liebe schenkt und er will sie uns schenken, bittet ihn darum. Und das bringt uns zum nächsten Punkt. Wir hatten also jetzt die mangelnde Liebe als die Grundursache für diese Probleme mit Schwiegerverwandten. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, überwindende Liebe. Wie können wir zu einer Familie werden? Überwindende Liebe. Und wir kommen jetzt hier zu diesem wunderschönen Buch Ruth in der Bibel. Dieses Buch zeigt uns nicht nur einfach eine schöne Liebesgeschichte auf. Und auch nicht nur, das ist natürlich mit die wichtigste Botschaft, zwei Menschen, die wirklich Gott lieben und treu zu Gott sind. Die eine wunderbare Beziehung zu Gott haben, was sich dann auf die Beziehung zum Nächsten widerspiegelt. Sondern dieses Buch zeigt uns die hingebungsvolle Liebe zur Schwiegerfamilie auf. Die spielt eine besondere Rolle in dem Buch. Ja, wir haben das erste Kapitel gehört. Naomi aber sprach zu ihren beiden Schwiegertöchtern, Kapitel 1, Vers 8, geht hin, kehrt um, jede zum Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise euch Güte, wie ihr es an den Verstorbenen und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, jede im Haus ihres Mannes, also in ihrem neuen Mann dann. Und sie küsste sie zum Abschied. Also was für eine Liebe, dass sie die Letzten, die sie noch, ihr noch helfen könnten, ja, in ihrem Alter, wo sie sich nicht mehr versorgen kann und so weiter, wo sie sagt, nein, mir geht's so schlecht, ich will euch da nicht mit reinziehen, geht ihr und sucht euer Glück. Ihr werdet es am ehesten ja zu Hause finden. Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten und sie sprachen zu ihr, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Also auch ihre Liebe können wir hier sehen, zu ihrer Schwiegermutter. Oder dann später, Ruth antwortete, dringe nicht in mich, dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll. Denn wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Ja, wo geht sie hin? Sie geht zurück in ihre Heimat. Das bedeutet für Ruth, sie geht in die Fremde. Sie wird eine Ausländerin sein. Und zu dieser Zeit gab es keine Sozialversicherung oder irgendjemand, der sich um die Leute gekümmert hatte, die dann keine Verwandten mehr haben. Die war alleine, keine Söhne, kein Mann. Wer sollte sie versorgen? Also das hieß in die Fremde gehen und in die Einsamkeit gehen, wo man ausgestoßen ist. Das hieß in die Armut gehen. Und deshalb sagt sie ihr weiter, dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Volk, Gott, das ist ihr Gottvertrauen. Aber wo du stirbst, da sterbe auch ich und dort will ich begraben werden. Der Herr tue mir dies und das und noch mehr, wenn nicht der Tod allein uns scheiden soll. Was für eine Liebe zur Schwiegermutter. Und dann lesen wir Kapitel 2, Vers 11. Da antwortete Boas und sprach zu ihr, es ist mir alles erzählt worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast nach dem Tod deines Mannes, wie du deinen Vater und deine Mutter und dein Heimatland verlassen hast und zu einem Volk gezogen bist, das du zuvor nicht kanntest. Also wir sehen auch bei Boas, ja, wie er dann davon begeistert ist. Und später sagt er dann, gibt er ihr dann extra im Kapitel 3, ja, wo sie dann nach den Worten der Naemi bei ihm war nachts und da gibt er ihr dann auch wieder Gerste mit und sie erzählt es dann ihrer Mutter, diese 6 Maß Gerste gab er mir, dann sagte er, du sollst nicht leer zu deiner Schwiegermutter kommen. Und dann Kapitel 4, Vers 15, wo die Frauen kommen, sie hat nun einen Sohn geboren, Boas und Ruth haben ja dann geheiratet und die Frauen kommen aus dem Dorf und sagen, der wird nun deine Seele erquicken und dich in deinem Alter versorgen, also dieser neue Sohn. Denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren, sie, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Mehr wert als 7 Söhne, 7 Söhne war damals der absolute Hauptgewinn, ja. Da warst du der geachtete, reiche, gesegnete Mann. Und diese ausländische Schwiegertochter war mehr wert. Also wie konnte Ruth und am Anfang, ja, wir haben das gesehen, auch Orpa ihre Schwiegermutter so lieben? Warum hing sie so an ihr? Nun, wahrscheinlich, weil ihre Schwiegermutter sie liebte. Die Naemi, die hätte doch sagen können, oh, jetzt sind wir schon ins Ausland gezogen. Jetzt schleppt mir nicht doch eine von diesen ausländischen Frauen an. Das war doch schrecklich für eine jüdische Mutter. Also sie hätte viele, viele Vorurteile haben können gegen ihre Schwiegertöchter. Moab war ein Feind Israels, schon immer. Moab war ein Volk, was durch Inzest überhaupt zustande gekommen ist. Sie hätte viele, viele Vorbehalte haben können. Aber sie hat sie angenommen, wie sie waren. Und was hat Boas dann so in Bann gezogen? Warum war er so begeistert von Ruth? Nun, ihre Liebe zu ihrer Schwiegermutter. Ja, eine Frau, die ihr nichts mehr geben konnte, außer Armut, Einsamkeit und Ablehnung in der Fremde. Und sie hing sich an sie. Sie war für sie da. Aber dann auch das Verhalten von Boas, ja, zeugt von seiner Liebe zu seiner Schwiegerfamilie oder zu seiner weitläufig angeheirateten Familie, es war ja noch nicht mal direkt seine Schwiegerfamilie, denn er als Löser gehörte irgendwie zur Familie schon, aber wir merken das da, es gab da noch einen anderen Löser, ja, in Kapitel 4, es gab da noch einen, der viel näher dran war, zu dem verstorbenen Mann von der Naemi. Dieser Boas, nun, der hätte auch in Juda, in Bethlehem, eine schöne junge Frau finden können. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Und Ruth zu heiraten, damit er das Feld der Familie lösen, also erwerben konnte, ging ja also auch die Felder, die dann dem verstorbenen Mann gehörten, eben der Naemi, das war anscheinend mit so viel Unnehmlichkeiten verbunden, ja, diese Ausländerin heiraten, sich um die alte Naemi kümmern und dann vor allen Dingen eben diese Verpflichtung, der Schwagerehe, ja, man musste dann sozusagen ein Nachkommen zeugen und der erste Nachkomme galt dann gar nicht als der eigene Nachkomme, sondern der galt als der Nachkomme des Verstorbenen, damit, um seine Familie weiterzuführen. Wir lesen das Kapitel 4, Vers 5, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten. Also die erworbenen Felder würden dann alle wieder zurückgehen. Der andere Löser, gab es also noch einen anderen, der hätte Ruth heiraten können und damit die Felder bekommen können, der hat dann auf alle Fälle folgendermaßen gesprochen. Ich kann es nicht für mich lösen, ohne mein eigenes Erbteil zu verderben. Nicht so, oh, das ist mir ein bisschen zu viel oder irgendwas. Nein, ich würde mein eigenes Erbteil verderben. Das ist ja, das geht gar nicht. Löse du für dich, was ich lösen sollte, denn ich kann es nicht lösen. Also was Boas hier tat, war ein Akt der Liebe, aus Liebe und Treue zu Gott, aber eben auch zu seiner weitläufig angeheirateten Familie. Ruth liebte Naemi wahrscheinlich so sehr, weil Naemi sie liebte. Für eine Schwiegertochter ist es, glaube ich, aber auch erstmal gar nicht so schwer, die Schwiegereltern zu lieben. Warum? Man ist von seinem Freund, von seinem Mann, von seinem Geliebten ja begeistert und das sind ja die Eltern des Geliebten. Das ist man doch offen. Das ist also erstmal ist man da offen, ja. Aber für Schwiegereltern kann es sehr schwer sein, Schwiegerkinder zu lieben, schon allein deshalb, weil da jemand kommt, der ihr Kind wegnimmt. Also das mag vielleicht, wenn man 7 oder 5 Kinder hat, beim ersten Kind ein bisschen schwer sein, aber dann gewöhnt man sich dran. Aber wenn das letzte Kind dann aus der Familie geht, ich habe schon Gespräche gehabt mit Familien, wo dann die Eltern anfangen zu klammern, ja, die letzte Tochter, die wusste gar nicht, was los ist. Was ist auf einmal mit meinen Eltern los? Sobald ich das Haus verlasse, ziehen die so ein Gesicht. Dann bleibe ich extra zu Hause, da machen sie aber auch nichts mit mir. Die wollen gar keine Sachen mit mir unternehmen, die wollen einfach nur, dass ich zu Hause bleibe. Ja, es ist nicht ungewöhnlich. Das machen Eltern auch unbewusst einfach so. Die merken, klar, nach 20 Jahren Ehe und wenn die Ehe nicht mehr so gut ist, dann ist das, was einem verbindet und wo man noch was hat, das Kind. Wenn das jetzt noch aus dem Haus geht, ja, was haben wir dann noch? Dann müssen wir wieder miteinander reden oder wie? Also die fangen dann auf einmal an zu klammern. Ja? Es kommt wieder jemand, der uns ein Kind wegnimmt. Das kann zu Problemen führen. Eine Frau schreibt, ich habe die beste Schwiegermutter der Welt. Und darüber der Welt und darüber nachgedacht, weshalb ich so für sie eingenommen bin. Die Antwort heißt, weil sie mich wirklich lieb hat. Sie hat nie ein böses Wort zu mir gesagt und sich sonst wie negativ über mich geäußert. In einer großen Familie wird einem viel zugetragen. Das Einzige aber, was mir jemals aus dem Mund meiner Schwiegermutter hinterbracht worden ist, war, dass sie mich sehr schätzt. So war das wahrscheinlich zwischen Ruth und Naemi. Der Normalfall ist, Liebe erzeugt Liebe. Ist nicht immer so, ich weiß, aber im Normalfall schon. Aber es kann eben sein, dass sich Eltern so sehr wünschen, die vertraute Beziehung zu ihrem eigenen Kind aufrechtzuerhalten, dass sie dem Ehepartner des Kindes die Liebe versagen. Vielleicht ist auch Angst da, dass das Kind jetzt zur Schwiegerfamilie eine vertrautere Beziehung entwickeln könnte als zu den eigenen Eltern. Dann sind die viel enger miteinander. Wir stehen dann außen vor. Und solche Ängste können so zu manchen kritischen Bemerkungen über die anverheirateten Verwandten führen. Das lässt man dann mal so nebenbei fallen. Ja? Kritik. Man redet schlecht und abwertend über sie. Vielleicht nicht direkt gleich über die eigene Schwiegertochter, aber dann halt wenigstens über ihre Eltern. Weil die machen das ja alles ganz anders. Ob das gut ist und so weiter. Unbewusst, aber eben auch bewusst, können wir den angeheirateten Verwandten mit Erwartungen, Vorurteilen und Vorbehalten begegnen. Das ist ganz leicht, weil die sind halt komplett anders. Da kommen zwei ganz verschiedene Welten aufeinander, wenn dann zwei heiraten und die Familien mit dazukommen. Und wenn das so ist, ja, diese Vorbehalte, diese Vorurteile, diese Kritik, was man macht, um die Beziehung irgendwie eng zu halten zum eigenen Kind, wird es genau zum Gegenteil führen. Ja, die Beziehung zum leiblichen Kind wird sich verschlechtern und zum Schwiegerkind natürlich sowieso. Also man kann damit nur das Negative, das Gegenteil bewirken von dem, was man sich wünscht. Wenn unsere Haltung die von Jesus ist, vorbehaltlos zu lieben, welcher Segen kann davon ausgehen? Aber wie? Gerade wenn es schon schwierig ist und man sich schon mit den Schwiegerverwandten rumplagt. Manchmal ist es so, dass bei der ersten Begegnung, man stellt gerade den Freund oder die Freundin vor, bei der ersten Begegnung schon so ein paar Sprüche fallen oder es unangenehm oder irgendwie unpassend ist, dass da schon alle Messen gesungen sind. Man hat eigentlich sein Leben lang ab dann nur noch zu tun, die Wogen wieder zu kletten, die bei der ersten Begegnung schon hochgekommen sind. So kann es manchmal passieren. Wie macht man das dann? Und damit wollen wir uns in den nächsten Punkten beschäftigen, aber eines ist die Grundlage. Eines müssen wir vor Augen haben. Und das ist etwas Wunderbares. Wir dürfen wissen, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Und wenn Gott mich als seinen Feind so geliebt hat, dass er seinen eigenen Sohn geopfert hat, um mich zu seinem Kind zu machen, mich zu adoptieren. Versteht ihr, Gott hat nicht einfach nur als Richter über uns gesagt, okay, Jesus hat deine Schuld getragen, jetzt ist deine Schuld vergeben, jetzt sind wir wieder quitt oder so, sondern Gott hat uns durch Christus und durch das Evangelium zu seinen Kindern gemacht. Er hat uns adoptiert, die wir seine Feinde waren. Ja, sollten wir dann nicht auch bereit sein, unsere unverheirateten Familienangehörigen zu lieben? Ich hatte das schon gesagt, hinter der Ablehnung steckt oft Angst. Die Angst, dass die Schwiegertochter oder der Schwiegersohn das eigene Kind wegnehmen. Dass es dann zur Entfremdung kommt. Es nicht mehr so ist wie vorher. Anstatt sich über einen neuen Menschen in der Familie zu freuen, hat man Angst, jemanden zu verlieren. Auch die Schwiegerkinder können Angst haben, ihre Schwiegereltern nicht zu genügen. Oder dass die Beziehung der Schwiegereltern zum Ehegatten herzlicher und vertrauter ist als die eigene eheliche Beziehung. Die haben so eine dicke Familienbande, die sind immer so eng zusammen. Ich habe das Gefühl, ich komme gar nicht richtig ran an meinen Ehegatten, an meinen Mann, an meine Frau, weil das immer sowieso viel enger ist. Ich habe mal ein Paar gekannt, da hat der Mann täglich mehrere Stunden mit seiner Familie telefoniert. Das Telefon war halt einfach an und das lief immer mit. Die Frau war auch noch mit da im Raum, aber er hat eigentlich die ganze Zeit mit seinen Eltern, mit seiner Mutter telefoniert. So, wie es eben früher üblich war. Man war zusammen in der Küche in einem Raum und hat eben einmal zu mal ein Wort miteinander gewechselt. So hat das weitergemacht, per Telefon. Dass sich seine Frau irgendwann gesagt hat, hier stimmt was nicht. Und vielleicht auch Vorbehalte gegen die Schwiegereltern bekommen hat. Ist doch logisch. Also diese Angst, hier kommt zu einer Entfremdung, ja, die ist groß oder kann groß sein und die führt dann zu Kritik, Ablehnung und Meidung. Was lesen wir im 1. Johannesbrief, Kapitel 4? Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt, also er, Christus. Furcht ist nicht in der Liebe. Sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Also das passt nicht zusammen, Angst, Furcht, Sorge und Liebe. Aber wie kann man so lieben? Bei großen Verletzungen und verfahrenen Beziehungen. Wie kann man vielleicht solche Probleme von Anfang an vermeiden? Ist noch besser. Nun, wir müssen es so machen, wie Gott es mit uns gemacht hat. Das ist der Schlüssel. Das heißt, wir müssen unsere Schwiegerfamilie adoptieren. Das ist der erste Schritt. Und im zweiten, wir sollten einfach für sie da sein. Das Adoptieren ist das Innere und das Äußere ist dann, dass wir behilflich sein sollten, da sein sollten, wo es nur geht. Also um gute Beziehungen zur Schwiegerfamilie zu erlangen, sollte man sie von vornherein im Geiste adoptieren. Ich muss jetzt nicht vor einen Richter gehen oder so weiter. Ich soll sie im Geiste adoptieren. Also was heißt das? Man entschließt sich dazu, sie wie die leibliche Familie aufzunehmen und eben dann auch zu behandeln. Nicht wie Außenseiter, wie Familienfremde, vielleicht noch wie Eindringlinge oder eben wie das ist die Schwiegerfamilie. Ja. Stellt euch vor, ihr adoptiert ein Kind. Ihr kriegt ein kleines Kind in den Arm gedrückt. Das habt ihr jetzt adoptiert. Vielleicht habt ihr sogar noch leibliche Kinder. Ja, ihr werdet dieses Kind, was natürlich erstmal neu ist und so weiter, aber nach ein paar Wochen natürlich voll und ganz als, das ist jetzt mein Kind. Ihr adoptiert. Und so müssen wir es mit der Schwiegerfamilie im Ganzen machen. Wenn Schwiegerkinder sich von Anfang an völlig in die Familie aufgenommen fühlen, ja, so als eigenes Kind von den Schwiegereltern angenommen fühlen, dann werden sie mit Liebe und Vertrauen darauf reagieren. Aber es kann eben auch oft anders sein. Ja. Natascha Josefowitz schreibt in einem Gedicht mit dem Titel »Die Leute, die meine Kinder heirateten«: »Bringt mein Sohn meiner Schwiegertochter das Frühstück ans Bett, dann ist sie ein Faulpelz und taugenichts, und er verwöhnt sie. Bringt aber mein Schwiegersohn meiner Tochter das Frühstück ans Bett, hat sie es verdient.« Also versteht ihr, für die leiblichen Kinder hat man Interesse, Rücksicht, Verständnis. Beim Schwiegerkind geht es einem nicht ganz so nahe. Man ist eben auch vielleicht mit Kritik viel schneller. Und Kritik schadet der Zusammengehörigkeit, dem Zusammengehörigkeitsgefühl am meisten. Es ist immer der Ausdruck, du genügst nicht meinen Ansprüchen. Auch Schwiegerkinder könnten sich distanzieren von ihren Schwiegereltern, so nach dem Motto, ach ja, die Schwiegermutter hat schon wieder Geburtstag, kauf du ein Geschenk für sie, es ist doch deine Mutter. Irrtum, es ist jetzt auch deine Mutter. Und so sollte eben auch der Schwiegersohn sie von Herzen sehen. Ja? Wie betrachtet man seine Schwiegerfamilie? Ist es deine Familie, wenn ich wirklich meine, oder ist es jetzt unsere Familie? Das ist diese innere Einstellung, die wir dann, wenn wir sie im Inneren haben, auch umsetzen sollen oder können, indem wir eben nach Möglichkeiten Ausschau halten, wo wir die angeheiratete Familie ins Familienleben einbeziehen können, zu besonderen Anlässen oder gemeinsame Urlaubsplanung vielleicht ab und zu, dass man einfach, wie gesagt, Hilfe anbietet, dass man an die Geburtstage der Schwiegerfamilie denkt. Die Schwiegermutter von meinem Bruder schreibt meiner Frau und mir Geburtstagskarten. Also das finde ich, das ist wirklich die Schwiegerfamilie angenommen zur eigenen Familie. Bis dahin, dass man dann sogar auch zu den Schwiegereltern geht, um sie um Rat zu fragen. Was nicht so sein soll, ist, dass sich Schwiegereltern immer einmischen, immer ungefragt ihren Rat geben. Aber das sollten Kinder ruhig tun, um Rat fragen, eben auch die Schwiegereltern. Das wird die Beziehung verbessern. Oder bei Kindern ist es so, die sind es gewohnt, eben, dass Eltern die Initiative ergreifen, wenn es um Unternehmungen und Besuche geht und so weiter. Das war doch schon immer so. Man ist von klein auf gewöhnt, die Eltern ergreifen die Initiative. Doch nun kann es sein, oder es sollte hoffentlich so sein, dass Eltern das von den Kindern erwarten, ja? Dass die Eltern eben sich nicht immer so aktiv damit einbringen, sondern darauf warten, dass die Kinder sie einladen oder mit einbeziehen, dass sie sich nicht aufdrängeln, sondern die Kinder sozusagen sie mit hereinbitten. Ich fand diesen Tipp für Schwiegertöchter ganz gut. Tipp für Schwiegertöchter aus einem Buch, was ich dazu gelesen habe. Das heißt, Schwiegereltern, Schwiegerkinder immer schwierig. Also wenn ihr größere Probleme habt, ich empfehle dieses Buch sehr, ist schon ein älteres Buch, Schwiegereltern, Schwiegerkinder immer schwierig, von Herr und Frau Kinkert. Vornamen habe ich vergessen. Und die geben da einen Tipp. Oftmals fällt es dem Sohn viel leichter, die Beziehung zu den eigenen Eltern abreißen zu lassen. Der geht von zu Hause weg und so, und dann kühlt das auch ein bisschen ab. Oder also man hat eine gewisse Distanz, man ist halt dort, wo man ist. Ne? Es gibt so einen Spruch, ein Sohn ist ein Sohn, bis er heiratet, eine Tochter bleibt immer eine Tochter. Und deshalb haben Mütter besonders Angst davor, ihr Kind oder sagen wir mal ihren Sohn zu verlieren an die Schwiegertochter. Und wenn die Schwiegertochter das erkennt, jetzt kommen wir zu dem Tipp, dass die Schwiegermutter besonders Angst hat um ihren Sohn, dass sie ihren Sohn verliert, weil der ja auch sich kaum noch meldet zu Hause, ne? Also ich zum Beispiel kann mir den Geburtstag von meiner Mutter einfach nicht merken. Ja? Meine Frau hat ihn immer parat, das ist echt gut. Ja. Also jetzt kommen wir zu dem Tipp, wenn die Schwiegertochter erkennt, ja, dass der Mann die Beziehung zu den Eltern abreißen lässt, kann sie den Schwiegereltern ihre Liebe zeigen und gleichzeitig eine bessere Beziehung zu ihnen aufbauen, indem sie sich für sie Zeit nimmt. Also sie sollte die Schwiegermutter auf dem Laufenden halten und wird so der Schwiegermutter zeigen, dass sie nicht ihren Sohn verloren hat, sondern eine Tochter dazu gewonnen hat. Und was sehr hilfreich und auch vertrauensbildend ist, ist immer wieder, dass man nach Möglichkeiten Ausschau hält, angeheirateten Verwandten praktisch behilflich zu sein. Vielleicht hat man Probleme, sich jetzt lang am Abend zu unterhalten oder irgendwelchen Urlaub vielleicht noch zusammen zu machen. Aber wenn man in den praktischen Dingen einfach einander hilft, ist das eine Sache, wo man wirklich zusammenwachsen kann. Also Eltern können in vielen Dingen, gerade was die Enkel betrifft, ein wahrer Segen sein für die Kinder. Und andersherum können die Kinder ihren älter werdenden Eltern in so vielen Dingen, die ihnen alleine eben dann beschwerlich werden, helfen. Und das ist eine wunderbare Sache, sich dann gegenseitig unter die Arme zu greifen. Worum geht es? Gebt euren angeheirateten Verwandten das Gefühl, ein Teil eurer Familie zu sein. Zeigt ihnen, dass ihr sie wirklich adoptiert habt. Und wisst ihr was? Diese bewusste Hingabe, die wird euch dann helfen, eure eigenen Ängste und Befürchtungen zu überwinden. Die wird euch auch helfen, die Lieblosigkeit, die Kühle, die Ablehnung der anderen zu überwinden. Das hilft. Und die Chancen stehen gut, dass sich dann dabei wirklich was an der Beziehung ändern wird. Es ist ja so, es kommt auf die innere Einstellung an. Ja? Habe ich sie im Geiste wirklich als Familie angenommen? Was du nicht machen kannst, ist die innere Einstellung deiner Schwiegerverwandten ändern. Das geht nicht, das kannst du nicht, nicht direkt. Du kannst nur an deiner eigenen Einstellung arbeiten. Das ist die Baustelle, an die du rangehen kannst, dein eigenes Herz. Hier kannst du was ändern, ja? Die Meinung oder die Art, wie du die anderen behandelst. Aber wenn du das machst, dann stehen die Chancen gut, dass dadurch dann auch tatsächlich die Einstellung der anderen sich ändert. Ich weiß, diese Herangehensweise, die birgt ein hohes Risiko, weltlich gesehen. Aber geistlich gesehen ist es eine segensreiche Investition und ein Ausdruck letztlich deiner Liebe zu Christus. Die Grundlage dafür ist, dass du erkennst und vor Augen hast, wie sehr du von Gott geliebt bist. Und damit kommen wir noch zum abschließenden Punkt. Göttliche Liebe. Wir haben die mangelnde Liebe, die überwindende Liebe. Und wo kommt die her? Es ist die göttliche Liebe. Ja, zu Gottes Familie gehören. Wir könnten es auch so sagen. Nächstenliebe hat etwas mit unserem Selbstwertgefühl zu tun. Wer ein gesundes Selbstwertgefühl hat, der fühlt sich nicht so schnell von angeheirateten Verwandten oder sonst irgendwelchen Leuten bedroht oder unter Druck gesetzt. Durch ein geringes Selbstwertgefühl können aber ganz schnell Gefühle wie Neid, Eifersucht und Misstrauen entstehen. Und das sind die Feinde, die schlimmsten Feinde von guten Beziehungen. Ja? Neid, Eifersucht, Misstrauen. Ein geringes Selbstwertgefühl oder vielleicht sogar ein Minderwertigkeitskomplex, der ist häufig aus Erfahrung aus der Vergangenheit, aus der Kindheit, aus der Jugend zurückzuführen. Da war etwas nicht so gut gelaufen, da hatte man tatsächlich Probleme, vielleicht durch die Eltern oder so. Irgendwie gab es mal einen Grund, warum er entstanden ist. Aber diese Erfahrungen können einem dann wirklich dauerhaft das Gefühl geben, fürs ganze Leben unzulänglich zu sein oder vielleicht in manchen Bereichen unzulänglich zu sein. Und das, damit wir hier das nicht verwechseln, ein gesundes Selbstwertgefühl bedeutet nicht Selbstliebe oder Egoismus. So, du musst dich nur genug selbst lieben und so weiter, dann kannst du auch deinen Nächsten lieben. Das meine ich hier nicht. Was bedeutet ein gesundes Selbstwertgefühl? Das ist Selbstannahme und Zufriedenheit mit dem, was Gott einen gegeben hat und wie Gott einen geschaffen hat. Deshalb für ein gesundes Selbstwertgefühl ist der Glaube an Gott als den Schöpfer von größter Bedeutung. Gott hat dich in seinem Ebenbild geschaffen. Gibt es einen höheren Wert, eine höhere Würde? Das heißt, du bist genauso, wie Gott es wollte. Jedes Haar auf deinem Haupt ist gezählt. Psalm 139, lest ihn. Es ist wirklich, du bist im Bild Gottes geschaffen. Aber nicht nur das, Christus gibt uns einen unvorstellbar hohen Wert, indem er sein Leben für unser Leben gegeben hat. 2. Korinther 5, Vers 17, darum ist jemand in Christus. Also wenn du im Glauben mit Christus verbunden bist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. King Kurtz in ihrem Buch, die geben so eine Liste oder so eine Reihe von Fragen, an denen man das Selbstwertgefühl von sich oder anderen prüfen kann. Ist da eine pessimistische Lebensauffassung da? Sind immer alles irgendwie so mehr so im Schatten sieht, immer alles pessimistisch sieht. Oder äußerst sensible Reaktionen auf Meinungsäußerungen anderer, dass man immer gleich anspringt, hochgeht. Oder Befangenheit, ja, was das eigene Aussehen, die Leistung, den Status betrifft. Ja. Man ist nie hübsch genug, man hat nie genug geleistet, es ist immer irgendwie ungenügend. Oder man betrachtet den anderen als Konkurrenten. Macht man das? Ja? Sind die anderen eigentlich nur Konkurrenten? Bei zwischenmenschlichen Beziehungen kann es sein, dass man da besitzergreifend wird oder wirkt. Oder ist man unfähig, Lob anzunehmen oder selbst auszusprechen? Das sind so Punkte, die manchmal darauf hinweisen können, dass da einfach ein geringes Selbstwertgefühl da ist. Und hinzu kommt jetzt noch Folgendes. Weil Personen, die unter einem niedrigen Selbstwertgefühl leiden, viel Zeit damit verbringen, nach Befriedigung der eigenen Bedürfnisse zu betrachten. Die sind ja damit nicht zufrieden. Ne? Die suchen nach etwas. Die verbringen viel Zeit damit, jetzt ihre Sehnen, ihre Bedürfnisse zu stillen. Bleibt ihnen nur wenig Zeit, auf die Bedürfnisse anderer einzugehen. Und wisst ihr was? In so einer Situation, da sind Eheprobleme und natürlich Probleme mit der Schwiegerfamilie von vornherein vorprogrammiert. Was sollen wir in der Ehe machen, für den anderen da sein? Aber wenn ich die ganze Zeit mich um mich drehe, weil ich ja die ganzen Mankos in meinem Leben sehe und die muss ich irgendwie füllen, ja. Irgendwann sagt man dann bei solchen Leuten, oh, die nerven einfach nur. Die saugen, ja, ich gehe dorthin, bin ich wie ausgesaugt. Ich kann nicht immer nur geben. Aber es ist ja so, die grundlegendsten emotionalen Bedürfnisse eines jeden Menschen sind folgende, dass man geliebt wird, dass man angenommen ist und dass man sich zugehörig fühlt. Ich bin geliebt, ich bin angenommen, ich gehöre irgendwo dazu. Das hat jeder Mensch, das sind grundlegende emotionale Bedürfnisse. Auch, dass man sozusagen seiner Aufgabe gewachsen ist, ja, dass man zurechtkommt, ist auch so ein grundlegendes Bedürfnis. Wer nicht angenommen wird, der kommt sich abgelehnt und damit wertlos vor. Der steht nicht da und sagt, na ja, ich bin halt alleine, sondern der kommt sich wertlos vor. Deshalb, wie wichtig ist es, dass wir unsere Schwiegerfamilie annehmen als vollgültige Familie? Ich wollte euch einen Abschnitt aus dem Buch lesen, das habe ich zu Hause vergessen. Darüber, wie es ist, wenn man eben nicht angenommen ist. Ja? Wenn man, also eine Frau berichtet, dass sie, wenn die Schwiegereltern zu Besuch kommen, das ganze Haus putzt, ein schönes Essen vorbereitet, von früh bis abends darauf achtet, dass die Kinder einigermaßen lieb sind. Ja? Alles muss stimmen, damit jetzt die Schwiegereltern endlich mal zufrieden sind. Und das Einzige, was dann von den Schwiegereltern nach diesem Horrorwochenende kam, früh aufstanden, spät ins Bett gehen und so weiter, war, die Kinder sind ganz schön laut. Ja, schrecklich. Es war ja nur eine Bemerkung. Zerstörend. So ist es halt manchmal. Wie gut, dass wir Folgendes wissen dürfen. Wir sind von Gott erwählt, vom Heiligen Geist geheiligt und befreit von Christus. Ein Hauskreis aus unserer Gemeinde, die gehen ja durch den ersten Petrusbrief, ja, in den ersten Versen wird das dort schon deutlich. Wir sind von Gott gewollt und angenommen, geliebt und adoptiert. Natürlich ist es wunderbar und ermutigend, wenn man von der Schwiegerfamilie als vollgültiges Familienmitglied angenommen wird. Aber wisst ihr, wie viel ermutigender und herrlicher ist es und sollte es sein in unserem Leben, dass dich Gott als vollgültiges Familienmitglied in seine Familie aufgenommen hat. Darauf müssen wir schauen. Das wird uns befähigen zur Liebe. Es gibt noch mehr Themen, eben dieses Verlassen, ja, 1. Mose, ne, wo Gott dann die Ehe stiftet und sagt, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen. Dieses Verlassen, was stattfinden muss, und dieses wirklich Anhängen, Zusammenkleben. Und in einer weiteren Predigt möchte ich auf den Zorn eingehen, der immer wieder hochkommt, wie wir ihn überwinden können und auch, wie kümmern wir uns um unsere Eltern, wenn wir sie pflegen müssen. Das sind noch Fragen, die wir noch behandeln wollen. Lasst uns aber jetzt erstmal zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir jetzt tatsächlich hier sein dürfen als Kinder Gottes und dich Vater nennen dürfen. Ja, wir sind nicht allein oder abgelehnt, sondern mehr, als wir es uns nur überhaupt vorstellen können, angenommen und geliebt, und das in Ewigkeit. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns deine Liebe am Kreuz gezeigt hast, bewiesen hast, geschenkt hast, und dass du jetzt unser Bruder geworden bist und wir deine Geschwister sind. Wir danken dir, dass wir hier in der Gemeinde eine geistliche Familie sein können, dass wir durch Bande miteinander verbunden sind, die viel tiefer gehen als leibliche, als Blutsbande. Herr, wir wollen dich aber auch für unsere Familien bitten. Du siehst die Nöte, in denen wir manchmal stecken, den Streit und die Spaltung, die es gibt, die Ablehnung, auch in christlichen Familien, natürlich vor allen Dingen auch da, wo Menschen sind, die eben nicht an Jesus glauben und Christen zusammenkommen. Wir bitten dich, dass du uns Liebe schenkst zu unseren anverheirateten Verwandten, dass wir sie adoptieren und annehmen können, so wie du uns angenommen hast, dass wir für sie da sein können, dass wir lernen, sie mit Liebe zu überwinden, dass wir lernen, in unseren eigenen Herzen sie wirklich anzunehmen. Hilf uns dazu und segne unsere Familien. Und ich bitte dich für die vielen jungen Leute hier, die noch ledig sind, dass sie auf deine Führung achten, gerade wenn es um Partnersuche geht, und dass sie lernen von Anfang an, wenn es dann soweit ist, nicht nur ihren Geliebten oder ihre Geliebte anzunehmen, sondern eben seine ganze Familie. Hilf ihnen dazu, Herr. Setze sie zum Segen für gesunde und kräftige Familien, die ein Zeugnis sein können für dich. Herr, segne auch heute jetzt noch unsere Gemeinschaft hier. Wir befehlen uns dir an. Amen.